Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.
Eine wilde Woche in jeglicher Hinsicht und jetzt hat es auch den Bergischen HC erfasst. Grund genug für uns zu einer Sonderfolge der Löwenzeit, dem BHC-Podcast. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und auf der anderen Seite der Datenleitung ist mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich, Tom.
Hallo, Thorsten.
Guten Abend, kann ich sagen, denn Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist Mittwoch, der 31. März, kurz vor 23 Uhr und wir sprechen nach einem, ja, vor allem für dich als Sportredakteur, sehr bewegenden Tag.
Ja, das war tatsächlich ein aufregender Tag. Ich hatte heute Morgen so gerüchteweise mitbekommen, dass da ja beim Bergischen HC was im Busch sein könnte, was Corona betrifft. Und ich hatte eigentlich vor, eine Spielvorschau zu machen zur MT Melsung, zum Spiel am Sonntag, die ja dann obsolet war. Also das hätte ja dann keinen Sinn gemacht, eine Spielvorschau zu machen und war drauf und dran, einen anderen Aufmacher zu erstellen. Habe schon alles mir überlegt, was ich tun kann, was für eine Geschichte ich erzählen will. Und dann plötzlich kommt über so eine Gerüchteseite auf Instagram die Nachricht, Sebastian Hinze wechselt im Sommer 2022 zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, und da war ich natürlich alarmiert und bin dem mal nachgegangen.
Bräuchte es eine Alliteration à la Markus Söder, könnte sie vielleicht heißen Chaos Coach und Quarantäne oder irgendwie sowas in der Art. Das auf jeden Fall wird uns beschäftigen in dieser Folge. Die etwas turbulenten Tage beim Bergischen HC, die Personalie Sebastian Hinze, von dem wir seit heute wissen, er wird im Sommer 2022 die Löwen verlassen. Und Tom hat es gerade schon gesagt, ja, die Spieltagsplanung ändert sich ein wenig, denn die Löwen sind vorerst in Quarantäne. Das und mehr in dieser Löwenzeit. Gehen wir nochmal kurz, Tom, zurück, um auch vielleicht die Menschen so ein bisschen mitzunehmen, wie wir als Journalisten diese Woche erlebt haben. Montag Nachmittag, glaube ich, war es, kam von BRC eine Einladung zu einer ja auch schon relativ kurzfristigen Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Die wurde Dienstagmorgen dann abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Stattgefunden hat sie letztlich heute Nachmittag um 16.30 Uhr, halbe Stunde vorher kam die offizielle E-Mail-Einladung. Es war alles ein bisschen hektisch, turbulent diese Woche. Wann hast du was gemerkt, dass da irgendwas diese Woche im Busch ist oder sein könnte und dass es dabei auch um Sebastian Hinze gehen könnte?
Ja, als dann die Einladung zur Pressekonferenz kam für Dienstagnachmittag, 14 Uhr oder sowas war das ja, ne? Da hatte ich dann schon das Gefühl, naja, das ist eine Präsenzpressekonferenz. Das wird ja in diesen Tagen eigentlich gar nicht durchgeführt. Und da war schon mein Eindruck, naja, das wird ein größeres Thema sein. Bauen die jetzt hier eine Arena hin oder sowas? Da dachte ich, naja, das wäre irgendwie doch durchgesickert. Das hätte ich doch mitkriegen müssen. Bauen sie jetzt eine Arena nach Wuppertal? Das wäre doch von Wuppertaler Seite irgendwie durchgekommen. Oder es würde für mich keinen Sinn ergeben, diese Pressekonferenz in Solingen stattfinden zu lassen. Also von daher, da war ich dann auch schnell raus und da war natürlich mein erster Impuls und auch von allen Menschen, mit denen ich so über den BRC rede, wechselt Sebastian Hinze zu den Rhein-Neckar-Löwen, weil das Gerücht ja schon ein bisschen länger besteht. Also von daher, das war schon der erste Instinkt und ich hatte das dann zwischenzeitlich aber wieder verworfen und ja, aber letztendlich ist es das dann eben doch geworden und dass die verschoben wurde, lag ja dann letztendlich wohl daran, dass man sich eben nicht sicher war, wie mit der Situation um Corona dann eben umzugehen war, weil ja Dienstag dann diese Reihentestung war. So ist das dann eben zu der Verschiebung auf Donnerstag gekommen, die dann heute in einem ja etwas chaotischen Tag eben wieder nach vorne gelegt wurde auf den Mittwoch, weil dann jetzt doch klar war, wie genau die Entscheidung dann des Gesundheitsamts auch ausfällt.
Halten wir uns zunächst mal an das, was wir wissen. Wir wissen, dass Sebastian Hinze bis zum 30. Juni 2022 Trainer des BHC bleibt, solange läuft sein aktueller Vertrag. Und viel mehr wissen wir eigentlich noch nicht, oder doch? Du warst auf der Pressekonferenz dabei.
Ja, genau. Wir wissen nicht, zu welchem Verein er wechselt. Da gibt es eben diese besagte Plattform auf Instagram, die sagt, er geht zu den Rhein-Neckar-Löwen. Das ist mir aber nicht bestätigt worden von irgendeiner Seite, auch nicht vom Trainer selbst. Es ist bestätigt worden, dass es zu den Rhein-Neckar-Löwen geht. Er sagt, diese Entscheidung, den BRC im Sommer 2022 zu verlassen, sei in ihm gereift und hat gar nicht unbedingt was mit einem anderen Verein zu tun. So ungefähr, glaube ich, hat er es gesagt. Ich nehme natürlich schon an, dass er da was in Aussicht hat, und ich nehme auch an, dass das wahrscheinlich in trockenen Tüchern ist. Aber auch seitens der Rhein-Neckar-Löwen gab es jetzt keine Bestätigung in der Richtung. Da sind ja auch Journalisten tätig geworden. Mich hat auch heute ein Journalist aus Mannheim angerufen sogar, weil er hier natürlich dann wissen wollte, was los ist und ob hier bestätigt würde, dass er zu den Rhein-Neckar-Löwen geht, weil dieser Journalist eben auch keine Bestätigung bekommen hat seitens der Rhein-Neckar-Löwen, dass Sebastian Hinze der neue Trainer sein wird. Also da war dann heute Nachmittag auch eine Menge los in Mannheim offensichtlich.
Gehen wir mal so ein bisschen das Pro und Contra sozusagen durch. Also man hörte, glaube ich, dieser Tage, da gab es auch irgendwelche Spielerverpflichtungen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also man ist scheinbar an der Planung dran. Oliver Roggesteier als Sportdirektor. Klar ist, dass Martin Schwalb, der noch Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, aber ja eigentlich in diesem Sommer gehen will. Das heißt, die Rhein-Neckar-Löwen hätten eigentlich Bedarf im Sommer 2021, richtig?
Ja, die brauchen dringend einen neuen Trainer, weil Martin Schwalb da seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Und da entsteht eben auch der Eindruck, dass die das so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat. Dass sie nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass Schwalb jetzt schon wechseln möchte. Und ja, die haben natürlich dadurch einen gewissen Tatendrang und brauchen für Sommer 21 den neuen Trainer. Und ich nehme an, wenn das denn jetzt so kommt, dass Sebastian Hinze ab Sommer 22 der Coach wird, dass sie das irgendwie intern überbrücken, das Jahr. Was ja auch zeigt, dass sie ihn unbedingt wollen. Das ist ja ein Riesenzeichen von so einem Top-Club, der dann sagt, okay, wir warten jetzt ein Jahr auf unseren echten neuen Trainer. Denn wer setzt sich denn da jetzt ein Jahr hin, in dem Wissen, dass danach Sebastian Hinze der Trainer wird? Also das macht ja keiner, der irgendwelche längerfristigen Pläne hat. Also entweder es ist irgendjemand, der sagt, ach, ich habe noch mal Lust, ein Jahr zu trainieren, irgendein Alteingesessener, der schon lange vielleicht auch nicht mehr aktiv ist oder sowas. Oder irgendjemand, der Co-Trainer ist oder Trainer aus der zweiten Mannschaft, die ja, glaube ich, auch in der dritten Liga spielt dort. Sowas kann ich mir vorstellen, dass sie das dann so, da diese eine Saison dann irgendwie hinter sich bringen.
Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 100%, wo würdest du jetzt gefühlt die Wahrscheinlichkeit ansiedeln, dass Sebastian Hinze dann tatsächlich im Sommer 2022 Trainer der Rhein-Neckar-Löwen wird?
99%.
Okay.
Also 22, ne? Nee, wir reden wirklich von 22. Da müsste ich mich schon täuschen, dass das jetzt dann nicht der Fall ist. Denn das Gerücht kam ja, wie gesagt, schon vorher auf. Und ich finde es ja, muss man ja sagen, diese Seite, die dann da diese Gerüchte in die Welt setzt, beziehungsweise das sind ja dann gar keine Gerüchte, die, das nennt sich Handball-Leaks, die veröffentlichen halt Dinge, die Clubs noch nicht bekannt gegeben haben, übrigens auch europaweit. Also das ist irgendjemand, der wirklich extrem gut informiert ist. Und ich meine, da auch schon mal was Falsches gesehen zu haben, aber in der Regel haben die recht. Da werden also Wechsel bekannt gegeben, die sind dann erst ein, zwei Wochen später offiziell. Und das stimmt in der Regel. Und wenn dann da halt, dann steht das da so fest, da ist kein Fragezeichen oder so, sondern da steht dann Rhein-Neckar-Löwen. So verwerflich ich das finde, nicht unter seinem eigenen Namen sowas zu veröffentlichen, sondern halt dann, naja, das ist ja irgendwie dann so eine interne Information, sag ich mal, für seine Publicity zu nutzen und einfach rauszuhauen, glaube ich trotzdem, dass es stimmt. Und dass die Rhein-Neckar-Löwen Interessen haben, ist auch bestätigt. Also und jetzt verlängert Sebastian Hinze seinen Vertrag nicht. Also da müsste doch schon viel zusammenkommen, dass er jetzt da nicht Trainer wird. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen 99%.
Aber die Folgefrage, wenn wir nochmal auf die Jahre schauen, sind aber jetzt tatsächlich dann rein im Bereich des Spekulativen unterwegs. Kann diese ganze Verzögerung, also dass es jetzt auch noch keine Bestätigung aus Mannheim zu gibt, irgendwie damit zusammenhängen, ob man vielleicht doch mit Geld, mit anderen guten Argumenten versucht, irgendwo eine Vereinbarung zwischen den Clubs hinzukriegen, dass der BHC doch Hinze früher gehen lässt, beziehungsweise, das kannst du ja beurteilen, wie war dein Eindruck Wie hat man sich da heute in der Pressekonferenz verhalten? Wie sicher auf einer Skala von 0 bis 100% kann der BRC sein, dass Sebastian Hinze noch bis 30. Juni 2022 da steht?
Also er hat ja Vertrag bis 30. Juni 2022. Das heißt, wenn der BRC das will, wird Sebastian Hinze bis dahin auch Trainer bleiben. Denn sonst würde er vertragsbrüchig werden. Ich glaube, das kann er nicht einfach so machen. Also aus seinem Antrieb nicht. So, und der BRC, beziehungsweise in Person dann eben Jörg Föste, Geschäftsführer, wirkt sehr entschlossen. Also da würde ich die Wahrscheinlichkeit auch bei 99% ansiedeln, dass Sebastian Hinze tatsächlich bis zum 30.06.2022 Trainer bleibt. Die sagen ja, die brauchen Zeit dafür, jemanden mit diesem Anforderungsprofil zu finden, das man erfüllen muss, um Trainer beim Bergischen HC zu sein. Das kann halt nicht, ich sag's mal einfach so salopp daher, das kann nicht jeder Hinz und Kunz mal eben machen. Ne? Da muss man schon genau den richtigen finden und auch den Trainer, der dazu passt. Man kann ja jetzt einfach spontan mal ein paar Namen in den Raum werfen. Ich sag einfach mal, Namen, den ich immer wieder lese. Kai Wandschneider wäre ein toller Trainer für den BRC. Ich glaube auch, dass Kai Wandschneider ein toller Trainer ist, aber ich glaube, dass Kai Wandschneider nicht zum Bergischen HC passt. Und das möchte ich jetzt nicht weiter im Genauen ausführen, warum ich das denke, aber ich denke das. Und deshalb ist nicht einfach, jemanden zu finden. Und so stellt es Jörg Föste eben dann letztlich dar, auch das geht nicht mal eben in 3 Monaten oder 2 Monaten, da das übers Knie zu brechen und jemanden zu finden, den man dann auch langfristig haben will. Weil man möchte ja eben keinen Coach, der dann 1-2 Jahre bleibt und wieder geht, sondern jemanden, der die Entwicklung weiter vorantreibt, längerfristig. Da reden wir ja immer von 5 Jahren oder sowas. Auch wenn man den Vertrag wahrscheinlich nicht so lange festsucht, aber das wird ja die Perspektive sein, mindestens, wie lange man einen Trainer hier haben möchte. Ja, und deshalb glaube ich eben auch, also dass das so ist. Der Verein wirkte da komplett entschlossen und da fielen auch Sätze wie, das kann auch Geld nicht aufwiegen, diese Zeit, die man da benötigt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Sebastian Hinze auch noch die nächste Saison hier macht.
Wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, ich hätte persönlich auch das Gefühl, von dem, du kennst ihn viel besser, viel intensiver, aber so wie ich ihn immer erlebt habe, glaube ich, es wäre für ihn auch, bräuchte er dieses Jahr, gerade nach dieser, ich sag mal, Corona-bedingt verkorksten Saison, also einfach durch die Unruhe, die durch Corona immer auch noch in der Liga ist, um mit einer hoffentlich möglichst normalen Saison 2022 für sich dann das Projekt BHC beenden zu können nach 10 Jahren?
Puh. Das ist eine sehr schwere Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Muss ich mal drüber nachdenken, ob das auch ein Punkt ist, dass das vielleicht auch für ihn einfach auch gut ist, dieses, nennen wir es mal, Abschlussjahr dann eben zu haben. Da würde ich ihn dann sogar mal nachfragen wollen. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass natürlich so eine Entscheidung, das hat er auch bestätigt, also dass so eine Entscheidung natürlich ihm auch schwer fällt. Nach so einer langen Zeit in einem Verein, ja auch als Spieler schon vorher, zu sagen, okay, jetzt ist mal der Tapetenwechsel dann eben auch nötig und ich nehme eine andere Chance wahr. Was jetzt genau dahinter steckt, ob er einfach dann mal sowieso sagt, er möchte mal was anderes machen als BHC-Trainer, mal ganz unabhängig davon, wo es danach hingeht, oder ob die Motivation auch ist, so, ich will auch jetzt mal die Chance wahrnehmen, dann wirklich bei einem Top-Club zu sein und ja, in der Champions League zu trainieren, Titel zu gewinnen, kann ja auch sein, dass sowas auch ein Antrieb ist. Das finde ich ganz, ganz schwer einzuschätzen, ist auch eine Sache, über die der Trainer so direkt nicht spricht, über dieses Innenleben von ihm spricht er nicht. Aber was er, glaube ich, worauf er sicherlich eine Antwort hätte, wäre, ob dieses Abschlussjahr auch was ist, was er benötigt, glaube ich schon, dass er da auch eine schöne Antwort drauf geben könnte. Und die Frage werde ich mir auf jeden Fall notieren.
Und auf jeden Fall haben wir, uns gibt es ja auch noch Zeit, dass wir in die Abschiedsreden und die großen Rückblicke 10 Jahre Sebastian Hinze jetzt noch nicht einsteigen müssen, sondern vielleicht zumindest kurz noch bei der Frage bleiben müssen, wenn wir jetzt einfach mal auf ihn schauen und versuchen uns für den Moment in ihn reinzuverziehen. Er ist jetzt, glaube ich, 41, ne? So wie er als Trainer in der Liga dasteht, so wie der BHC dasteht, wenn du sagst in deinem Leben, ja, ich will auch noch vielleicht noch mal was anderes machen, ist der Zeitpunkt schon eigentlich jetzt oder im nächsten Jahr, in den nächsten 1,5 Jahren, dann doch eigentlich genau der richtige, oder?
Ja, mit Anfang 40, ich glaube, er wird ja jetzt 42 Jahre im April. Ist noch kein altes Eisen, ne? Da kann man noch neue Aufgaben annehmen und ja, sicher. Also wer weiß, wo ihn der Weg noch hinführt, ne? Also wenn er jetzt, gehen wir mal von Rhein-Neckar-Löwen aus, da einen richtig großen Erfolg dann auch hat und das funktioniert richtig gut und die wollen ja auch perspektivisch arbeiten, die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben jetzt ja zuletzt immer mal einen Trainer geholt, der ist dann mal kurz geblieben, wieder rausgeflogen teilweise. Also ich glaube, es geht jetzt schon darum, jemanden zu haben, der da auch langfristig auf einem sehr hohen Level natürlich was aufbaut. Und wenn er da jetzt dann auch Erfolg hat und da auch 4-5 Jahre im Amt ist, naja, ich meine, über so ein Traineramt empfiehlt man sich dann ja auch für noch höhere Aufgaben. Ich würde überhaupt nichts ausschließen. Es kann ja auch in die ganz andere Richtung gehen. Aber ja, die Krönung wäre natürlich irgendwann Sebastian Hinze, den ehemaligen BRCer, dann als Nationaltrainer zu sehen.
Also, danke, dass du es gesagt hast. Ja, ich hatte es im Kopf.
Ich wusste aber, dass es kommt von dir. Deswegen habe ich es einfach schon rausgehauen.
Ich sag mal so, wie lange ist noch die Amtszeit des DHB-Vizepräsidenten, den wir auch hier in der Region noch ganz gut kennen, bin ich im Bilde. Aber egal.
Die ist, glaube ich, jetzt bald beendet. Der hört jetzt auf.
Ja, aber zumindest, ne, das wäre jetzt dann mein Anschluss gewesen. Wir wissen ja, wir kennen ja hier in Solingen und Wuppertal der Region den einen oder anderen, der auch, ja, ausgezogen ist, um was zu werden und dann auch tatsächlich ja, bedeutsame Positionen im deutschen Handball gespielt und übernommen hat. Gelingt das denn jetzt? Ich meine, das ist ja schon ein Stück weit BRC-Logik dann auch zu sagen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Insider zwischen uns. Wir haben uns witzigerweise just vor 2 Tagen noch ein bisschen scherzhaft über das Thema unterhalten, ne? Wie dezent ja stets der BRC mit solchen Personalien umgeht. Gelingt das in der BRC-Logik jetzt auch einfach zu sagen, okay, Haken dran, wir wissen das, aber jetzt geht es einfach mal so normal, wobei wir sprechen gleich weiter drüber, so normal ist ja gerade alles nicht, aber wir machen jetzt einfach weiter?
Ja, das denke ich schon, ja. Ich glaube auch, dass es der eigene Anspruch ist und ich glaube auch, dass es der Anspruch des Teams vor allem ist. Das ist ja ganz besonders entscheidend. Ich denke, da geht es wirklich ganz stark darum, das Maximale rauszuholen, wie sie immer sagen, ne? Wir denken von Spiel zu Spiel, wir kennen das ja. Das wird da wirklich gelebt. Also es ist natürlich... Du hast ja einen netten Scherz letztens gemacht über Fabian Gutbrot. Da muss ich sehr lachen übrigens. Das ist nur so, das wird da wirklich gelebt und ich habe schon tatsächlich den Eindruck, es geht wirklich um diese Geschichte, die hat jeder Sportler immer und überall raushaut. Sie wollen sich weiterentwickeln. Das wird dir jeder Spieler sagen, wenn er zu einem Verein wechselt. Ich habe nur das Gefühl, dass es dem BRC tatsächlich gelingt, diese Spieler zu verpflichten, die das nicht nur einfach sagen, sondern das auch wirklich wollen und sich auch wirklich in den Dienst der Mannschaft stellen, das Maximale rausholen wollen für das Team und dann im Zweifel sich auch mal hinten anstellen können, wenn es denn eben sein muss. Da habe ich schon das Gefühl, dass der BRC dann ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen hat und deswegen glaube ich, dass das jetzt auch keinen großen Bruch verursachen wird, sondern man einfach weitermacht.
Und vielleicht nochmal auf die Phase der, ja, auf die Findungsphase, die dann irgendwann jetzt beginnen muss oder zumindest erstmal das Suchen, die Phase des Suchens und Findens. Es ist ja schon eine relativ starke Ansage auch zu sagen, oder ein Versprechen, wir werden die Mannschaft mit einbeziehen, wir werden auch hier Mitbestimmung leben. Das ist ja schon was, ich sag mal, sowas dann auch öffentlich zu verkünden, was man sich als Geschäftsführer gut überlegt oder tatsächlich so überzeugt ist davon, ja, von dem gemeinsamen Teamgeist, der da herrscht.
Ja, man kann es auch als Vertrauensbeweis in die Mannschaft verstehen, dass man eben der Mannschaft auch zutraut, dass sie genau weiß, wer der Richtige für sie ist. Man kann ja jetzt auch denken, so wenn man jetzt mal an eine Schulklasse denkt, was wollt ihr denn gerne für einen Lehrer haben? Dann würde man sich ja immer den Lehrer wünschen in der Schule, der wenig Hausaufgaben aufgibt und die Klausuren oder Arbeiten sehr, sehr leicht stellt. Das ist ja das, was man sich so als Schüler wünscht. So ist es aber eben bei, und vielleicht gibt es ja auch Profisportmannschaften, die sich das insgeheim wünschen. Aber genau so eine Mannschaft hat eben der BRC nicht. Und ich denke, das weiß auch Jörg Förste. Da geht es eben darum, das Maximale rauszuholen und auch viel zu investieren. Es gibt sicherlich auch Vereine, die weniger trainieren als der Bergische HC, um das mal auf die Hausaufgaben zu übertragen. Und ich glaube aber, dass auch die Mannschaft das insgesamt einfach auch will, ne? diesen Weg halt gehen und deshalb eben auch da sich eine gute Meinung bilden kann, was für ein Trainer der richtige für sie ist. Und dass Jörg Förste sagt, da werden wir die Mannschaft mitbestimmen lassen, würde ich als am meisten als Vertrauensbeweis in dieses Team werten.
Löwenzeit.
Im Moment ist der BRC ja allerdings ein Team, das weniger trainiert als andere aus weniger sportlichen, sondern eher pandemischen Gründen. Wir haben es eingangs schon gesagt, der BRC ist in Quarantäne. Wie ist da genau die Sachlage? Es gibt zwei positiv getestete Kandidaten.
Ja, also da ist ja irgendwas passiert bei dem Spiel gegen Erlangen, weil in Erlangen gibt es auch drei Positivfälle, also positiv getestete Spieler beziehungsweise Personen aus dem Funktionsteam, wie man eben so sagt, Trainer, Co-Trainer, wer auch immer. Also drei sind auf jeden Fall positiv. Das ist ja nur der Gegner von Samstag gewesen. Ob das jetzt genau der Anlass war, dass das in Erlangen passiert ist, dass man gesagt hat, okay, man muss jetzt mal durchtesten, da bin ich nicht ganz sicher. Aber man hatte auf jeden Fall so das Gefühl, okay, wir haben den Verdacht, es könnte einen Corona-Fall bei uns geben. Wir testen lieber mal durch und gehen eben nicht ganz normal ins Training. Und so hat man eben dann am Dienstag das gemacht, hat eine Reintestung gemacht, wo dann rausgekommen ist, dass zwei Spieler positiv sind. In dem Moment und auch schon vorher, man hat ja dann nicht zusammen trainiert an dem Dienstag, in dem Moment war aber dann klar, okay, jetzt bevor man jetzt dann auch eine Entscheidung vom Gesundheitsamt bekommt, haben sich die Spieler auch dann freiwillig direkt isoliert und man hat eben auch am Mittwoch nicht trainiert und jetzt inzwischen steht es fest, dass es dann auch eine Anordnung des Gesundheitsamts am Donnerstag, also morgen, gibt es dann eine weitere Testreihe, um dann auch zu sehen, ist das eine Mutation, mit denen die sich da infiziert haben oder gibt es vielleicht auch noch weitere positive Fälle. Ja, also da gibt es eben noch eine zweite Testreihe und ob es dann noch eine dritte gibt, eine vierte, da ist ja vieles denkbar bei Profisportlern dann so in der nächsten Zeit, aber jetzt erstmal ist dann eben eine Quarantäne ausgesprochen, ich glaube bis zum 8. April.
Und was wir gehört haben, zumindest seitens des Clubs, war die Aussage, bei einem der beiden gibt es wohl leichte Symptome und der andere bisher komplett wohlauf. Ne? Und das ist auch dein Kenntnisstand.
Genau, das kann ich auch nur so wiedergeben. Das konnte ich nicht überprüfen, ob das so stimmt. Aber da gehen wir mal von aus. Und wünschen natürlich an der Stelle gute Besserung dennoch und hoffen, dass es halt nicht so schlimm wird. Ne? Das ist ja schon in der Zeit jetzt das Wichtigste. Es gibt ja dann auch es gab auch im Handball ja einen Spieler, Juri Knorr zum Beispiel, fällt mir da ein von Minden, der hatte ganz lange damit zu kämpfen, hatte sehr schwere Symptome und hat auch eine Weile gedauert, bis er dann überhaupt wieder auf dem Feld war, beziehungsweise wieder richtig fit war und spielen konnte. Oder Finn Lemke, der kam zurück, ist auch ein Nationalspieler bei Melsung, der kam zurück aus der Covid-Auszeit und hat dann kurz gespielt, aber musste dann auch nochmal ein Spiel Auszeit nehmen. Also auch so ein Profisportler steckt es ja nicht immer einfach so weg. Und hoffen wir mal, dass es beim BRC dann eben doch so ist.
Drücken die Daumen, wünschen ja allen Beteiligten, auch allen Familien, Partnerinnen, Partnern und Co., die da mit dranhängen, an der Stelle alles Gute für die kommenden Tage. Was heißt das aber jetzt für den BHC, Homeoffice in der Handball-Bundesliga? Die haben tatsächlich sportliche Hausaufgaben bekommen.
Ja, es ist natürlich für einen Handballsport nicht besonders gut. In der Halle kann man sowieso nicht trainieren. Und ich glaube, die Spieler dürfen ja nicht mal rausgehen, um zu joggen. Also auch wenn sie jetzt negativ getestet sind und in Quarantäne sind, dürfen sie nicht rausgehen, mal auf der Trasse eine Runde laufen oder sowas. Heißt, die bleiben nur zu Hause und da wird jetzt dann irgendwie so vielleicht über Zoom oder sowas dann eben so ein Homeworkout gemacht. Um dann irgendwie fit zu bleiben. Ne? Vielleicht haben die auch gewisse Gerätschaften zu Hause, Hanteln oder ähnliches, die man dann eben noch nutzen kann. Aber das ist natürlich nicht das Handballtraining, das man sich so wünscht. Und das ist natürlich auch ja eine anstrengende Zeit und dann auch dann schon was anderes, wenn man dann wieder aufs Handballfeld geht. Klar. Ist nicht schön, haben andere Teams aber auch schon gehabt und muss man derzeit auch mal durch.
Neben einigen außerplanmäßigen Ereignissen gab es heute aber auch noch eine Mitteilung aus dem geordneten Geschäftswesen, nämlich eine weitere Vertragsverlängerung. Sebastian Damm verlängert zunächst mal um ein Jahr, allerdings mit der beiderseitigen Option auf ein weiteres Jahr. Hast du irgendeine Einschätzung? Es gab ja, sage ich mal, bei den Vertragsverlängerungen, die der BRC zuletzt schon bekannt gegeben hat, sehr unterschiedliche Laufzeiten, teilweise bis, was war das längste, 2024 oder sogar 2025. Also da war ja unterschiedliches dabei. Hast du eine Idee, wie es jetzt zu dieser Regelung mit Sebastian Damm 1 plus Option auf nochmal plus 1 gekommen ist?
Nein, das weiß ich nicht. Das habe ich heute auch einfach nur als, für mich ist das eine Randnotiz des heutigen Tages, dass jetzt feststeht, dass der BRC seinen Kader zur nächsten Saison ja eigentlich komplett überführen wird. Also Renas Ustins, der war ja klar, dass er zurück nach Magdeburg geht. Der kam ja dann als Ersatz für den verletzten Maciej Maczynski und der Rest geht ja komplett in die nächste Saison. Also es ist im Prinzip bis auf Ragnar Johansson der komplett identische Kader, mit dem der BRC diese Saison gestartet hat, startet dann eben in die nächste. Und statt Ragnar Johansson kommt eben Simen Schönningsen vom Elverum Handball aus Norwegen. Und Sebastian Damm war die letzte offene Personalie. Also links außen war er sowieso. Da hat zuletzt eben Jeffrey Bumauer ja auch, glaube ich, ein Jahr, 1 plus 1, genauso verlängert. Und jetzt ist seit Sebastian Damm noch dazugekommen und komplettiert eben diese Position. Jetzt ist da eben Klarheit da, aber ich habe jetzt nicht hinter diese Modalität hinterfragt.
Hast du denn eine Idee, warum es, das mag ja auch ganz banale Gründe haben, aber warum es bei ihm länger gedauert hat als bei anderen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen spekuliert. Ich hatte nur schon zwischenzeitlich das Gefühl, dass man sich vielleicht auch auf Linksaußen verstärken möchte. Und deshalb hat es ja bei beiden relativ lang gedauert. Vielleicht wusste man auch nicht so genau, mit wem von beiden verlängert man. Und dann kann man sich noch vielleicht jemanden dazu holen. Vielleicht ist ein Transfer ja auch gescheitert von einem Linksaußen, den man schon in Aussicht hatte. Oder vielleicht hatte man auch gar keinen und wollte aber jemanden. Aber diese Position war eben doch sehr, sehr lange vakant. Und das wird eben aus meiner Sicht nichts damit zu tun haben, dass man irgendwie einen Vertragspoker mit den beiden gemacht hat oder sowas, sondern ich denke, dass man auch die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, vielleicht jemand anderen daran zu holen. Aber ich kann nicht sagen, ob es wirklich so ist.
Letztes Stichwort in Sachen Personal, die zunächst mal frohe Kunde aus dem Helios Klinikum. In der letzten Folge haben wir ja noch gesprochen über Yannick Fratz und seine schwere Verletzung, die anstehende Operation, die Montag stattgefunden hat und soweit gut verlaufen zu sein scheint, wobei das aber wahrscheinlich nicht Stand jetzt keinen entscheidenden Anteil daran haben wird, dass es trotzdem weiterhin einfach lange dauern wird, bis er wieder fit ist.
Ja, wird in 6 Wochen nochmal operiert und das ist ja eine schwere Knieverletzung, wo unter anderem ein Kreuzbandriss dabei ist. Da muss man schon davon ausgehen, dass das ein gutes halbes Jahr dauert. Und wenn man sich das so anguckt, so eine Historie der Kreuzbandrisse, ist man mit einem halben Jahr, wäre schon sehr, sehr wenig. Also sagen wir mal lieber 8 Monate. Also so bis Ende des Jahres würde ich jetzt nicht mit Yannick Fratz rechnen.
Aber zumindest hat man auch klar gesagt, es wird jetzt für den Rest der Saison keine weitere Verstärkung mehr geben, / geben müssen.
Richtig. Das will man eben intern kompensieren. Vielleicht ist es ja möglich, da noch jemanden dann nach oben zu ziehen, Außenspieler eben, vielleicht aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend oder ähnliches, das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sowas noch passiert, wenn es denn eben nötig wird. Ja, zur kommenden Saison muss man mal abwarten. Vielleicht hängt es auch davon ab, einfach wie sich die Situation bis dahin bei Yannick darstellt. Man kann ja vielleicht im Moment noch keinen Fahrplan erstellen, da ist ja die zweite OP noch nicht mal gelaufen. Und wenn das dann aber eben vorbei ist, vielleicht weiß man dann schon ein bisschen mehr, wann kommt er denn zurück. Und wenn man jetzt wüsste, okay, es dauert wirklich noch lange, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass da dann auch noch jemand einspringt. Ich glaube aber, da ist einfach das letzte Wort dann noch nicht gesprochen. Und man rechnet natürlich schon fest damit, er kommt ja zurück. Und wie gut er ist und auf was für einen guten Weg er ist, hat man ja zuletzt einfach gesehen. Da kann man sich ja wirklich nur drauf freuen und einfach nur extrem ärgern, dass er jetzt mal eben um 9 Monate oder sowas zurückgeworfen wird.
Aber das ist der Unterschied zu diesem BRC-Podcast, denn hier ist, glaube ich, wenn ich so auf die Uhr schaue, so langsam das letzte Wort für diese besondere Folge gesprochen. Wobei, das will ich dir noch gestehen, ich habe mich heute, ich meine, die Lage macht uns ja alle so ein bisschen kirre. Ich habe mich vorhin bei dem Gedankenspiel erwischt. Jetzt stell dir mal vor, es käme tatsächlich nochmal so ein ganz harter Lockdown und es wäre wieder für Christian Nippes das Erlangen-Spiel, das letzte Spiel. Ich will den Gedanken gar nicht zu Ende führen, denn wir glauben ja, dass alles gut wird und bleibt.
Ist das eine Frage gewesen?
Nein. Eine Feststellung. Aber du darfst sie gerne bestätigen.
Ja, natürlich. Ich glaube nicht. Also ich kann mir vorstellen dann, dass tatsächlich noch irgendwie so eine Art harter Lockdown kommt. Aber ich glaube, der Profisport wird nicht betroffen sein. Ob die Handballsaison denn aber so normal zu Ende gespielt wird, wie man sich das erhofft, das ist ein anderes Thema, denn es wird, der BRC kann es jetzt vielleicht verkraften, 2 Wochen außer Betrieb zu sein, weil es ja das erste Mal ist. Die Spiele wird man noch nachholen können. Ja, aber nur für Melsungen, die hinken ja schon ganz extrem zurück und die wären der nächste BRC-Gegner gewesen. Da wird es ja auch nicht einfacher. Die müssten ja eigentlich gucken, dass sie jetzt für Sonntag noch schnell einen Gegner finden. Also das Ganze wird immer chaotischer und in der Spielplanung nicht leichter.
Ich sagte doch zu Beginn, Chaos, Coach und Quarantäne. Aber damit wollen wir es denn dann bewenden lassen. Guck mal, da machen wir einmal so eine besondere Folge und schon ist sie gleich so lang wie ungefähr 3 normale Folgen. Aber wir müssen auch ein bisschen vorarbeiten. Wir wissen ja nicht, wann wir uns wiederhören.
Ja, wir hören uns doch bestimmt beim Kiel-Spiel allerspätestens wieder.
Eben, so halten wir das fest. Sagen danke. Mittlerweile nähert sich schon der Beginn des Donnerstags mit dem Ende dieser Podcast-Aufnahme. Tom, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du dir noch genommen hast. Und jetzt gehen wir mal husch ins... Wenn die Menschen aufstehen und diesen Podcast hören, huschen wir gerade ins Bett.
Nee, da gehe ich gerade...
Getrennt.
Ich wollte gerade sagen, ich muss schon gleich wieder zur Arbeit. Ich habe nicht das Gefühl, Pause zu machen jetzt gleich.
Gut, wir wenden uns mal kurz, wünschen allen da draußen ja noch eine gute Woche und vor allem erstmal ein frohes und trotzdem irgendwie entspanntes, angenehmes Osterfest.
Das wünsche ich dir auch und den Hörern natürlich.
Alles Gute, wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.